Guten Tag, ich heiße Christian Haller. Ich habe den Text Am Rand der weißen Stille, den Sie hören werden, im Jahre 2008 geschrieben und 2009 fertiggestellt. Diese Erzählung ist infolge einer Lesereise entstanden, die ich durch die drei baltischen Länder gemacht habe und wo sich mir während der Reise Erinnerungen mit dem Gegenwärtigen durchdrangen und sich zu dieser Geschichte verdichteten. Dieser nicht publizierte Text ist 2010 im Buch Viceversa Nummer 4 erschienen. Ich lese. Am Rand der weißen Stille. Anfang Sommer, helle Tage. Ich kam von Tallinn und fuhr über Riga südwärts, begleitet von einem mir befreundeten Übersetzer. Er hatte ohne Zögern, nachdem ich ihm die Kosten für die Automiete genannt hatte, angeboten, mich für den Preis im Privatwagen nach Vilnius zu chauffieren. Es sei für ihn eine Ferienreise und danach könne er mit dem Geld erst noch einen Monat in Ruhe lettische Literatur übersetzen. Also fuhren wir los, über Land, wie er vorschlug, und nicht bloß auf der kürzesten Route der Baltika, die ich hätte benutzen müssen, wäre ich allein unterwegs gewesen. Es gab kaum Wegweiser. Weite, offene Landschaften, durchströmt von Flüssen, bestanden mit Hecken. Alte Bäume bauschten ihre Kronen wie Segel vor dem Wind. Dörfer zogen vorbei, eingebettet in die Felder, Bauernhäuser, Karten, verwitterte Bürgerhäuser und vom Hauptplatz aus, nahe der Kirche und dem Pfarrhof, führte eine verwilderte Allee die Hügellehne hinan. In den Baumreihen fehlten einzelne Ulmen, ausgebrochen vom Alter. Die ehemalige Auffahrt war von Gras überwachsen, endete vor einem Gutshof, verfallen, mit zugenagelten Fenstern. Da war noch die Freitreppe. Dort musste wohl der Salon gewesen sein. Und die Flügeltüren zum Park hatten an einem Frühsommertag wie diesem offen gestanden. Noch immer gab es den Stein im hohen Gras, auf dessen verwittertem Schild zu lesen stand, es sei der Lieblingsort der Freifrau von sowieso gewesen, die hier gesessen und gelesen habe. Und hier und da blickte sie auf, sah durch die Zweige hinab zum Dorf, auf Kirchturm und Dächer, auf ihren Besitz. Und ich sehe sie da auf dem Stein in ihrem hochgeschlossenen Kleid, die Haare straff nach hinten frisiert, und frage mich, was in meinem Hirn dieser grauen Masse so alles eingelagert ist. Aufbewahrte Ansichten, Bildbestände aus Werken, die ich vor Jahr und Tag gelesen habe, Eduard Kaiserling beispielsweise, dessen von Licht durchtränkte, von Wehmut gesättigte Geschichten, jetzt aus den Synapsen in die Landschaft strömten, sie wieder erstehen ließen, als wäre keine Zeit und keine Geschichte gewesen. Und ich stehe in einem Bild, von dem ich selbst ein Teil bin, das aus Worten Kaiserlings zu Ölfarben auf einer Leinwand von Korinth geworden ist. Den Verfall, die Schäbigkeit, die Verwilderung des einstmaligen Gartens zur neuen Gepflegtheit bringt. Klaviermusik ertönt, aus den Flügeltüren treten die beiden Prinzessinnen, Mädchen mit Seidenbändern im Haar, laufen durch den Park zu den Blumenbeeten und verdeckten Sitzbänken, an denen vorbei der benachbarte Herr von X auf seinem Pferd jeweils herüberkam, um mit den Herrschaften den Tee in Gesellschaft einzunehmen. und ich fühlte eine merkwürdige und bedrohliche Leere, als erwarte mich in diesen von Künstlern gestalteten, licht- und farbenprächtigen Bildern ein unerwarteter Schlag. Mein Begleiter, der Übersetzer, befand, ich müsste unbedingt noch die Küste und die Näherung sehen, das Sommerhaus von Thomas Mann. Es sei ein Umweg. Doch die Sonne stand noch immer hoch, obschon die Zeiger der Uhr in den Abend wiesen. Eine Fähre brachte uns über das Haff zur Näherung. Die Straße führte durch lichten Wald, in dessen Nadelgespinst das Wasser dunkel gleiste. Mein Begleiter hielt unvermittelt an, sagte, er wolle zum Strand laufen, ja, und ein Bad nehmen, jetzt, trotz vorgerückter Stunde und eiskaltem Wasser. Er könne nicht widerstehen. Wir stiegen über einen mit Dünengras bewachsenen Sandwall hinab. Ich hockte mich hin, während mein Begleiter den Strand hinunterlief, eine dunkler werdende Gestalt, die Kleider auszog und mit kindlicher Lust spritzend losrannte, bis er stürzte und in der Blendung des Wassers verschwand. Ich wartete, und allmählich verblassten die Farben zu einer Aufnahme in Schwarz-Weiß. Ich saß unter Menschen, die ebenfalls warteten, befand mich in einem ganz anderen Bild als zuvor im gutsherrlichen Garten. Aus der grauen Masse meines Gehirns, aus einer Kammer, deren Tür ich wohl länger nicht aufgestoßen hatte, rückte ein Foto in mein Bewusstsein. Ich hätte nicht zu sagen gewusst, wo ich es das erste Mal gesehen hatte. In einem Antiquariat, im Wartezimmer des Arztes. Ich erinnerte mich nur an das große Format des Heftes, das ich zur Hand genommen hatte und bei dem Foto aufschlug. Der Blick ging aufs Meer, wie jetzt auch. Vier Gestalten saßen im Vordergrund am Fuß einer Düne. Ein Boot lag hochgezogen im Sand, um das die Kinder am Strand spielten. Sommerfrische. Und die Erwachsenen saßen schweigend, ohne sich anzusehen, jeder für sich. Sie wollten sich erholen von einem Alltag, von dem das Bild schweigt, wie diese Menschen geschwiegen haben, der aber durch lärmende Gleichmäßigkeit, durch Zwang und Not die Menschen erschöpfen musste. Denn erschöpft waren sie, die da an einem Stück Sonne, an einem Maß Wind und Seeluft erspart aus kleinem Einkommen warteten, vorgebeugt, den Hut auf den Stock gesteckt, der Mann, Kerzen gerade erstarrt und einem Schirm, die Frau, den Blick gesenkt in den Sand, die beiden anderen. Die Kinder laufen über den Strand unbeschwert, ahnen nichts von der riesigen Gleichgültigkeit des Meeres, der Bedrohung, die lauert, die eine Stille verursacht, jene weiße Stille, wie die Matrosen sagen, die sich wie Ruhe ausnimmt, jedoch nur der verstummte Anfang eines Sturmes ist. Und diese Menschen warteten, ich mit ihnen, warteten auf etwas, das sie nicht kannten und doch schon da war. Und ich, der ich unter ihnen gesessen habe, in der Schwarz-Weiß-Aufnahme eines mir fremden Fotografen, bin der Einzige, der die Zukunft kennt, weil sie schon Vergangenheit ist. Und ich eine Grenze überschreiten kann, die ihnen unmöglich ist. Ich höre die alte brüchige Stimme eines fernen Verwandten, den ich nie getroffen habe, der mit seiner ungelenken Schrift aber ein paar Seiten, die einzigen seines Lebens, geschrieben hat. Täglich standen Tausende von Menschen am Ufer, um in eines der Schiffe zu gelangen, die die Leute in die Pommersche Bucht transportieren sollten. Am dritten Tag gelang es uns endlich, nach stundenlangem Stehen und Frieren gegen Abend auf einen Kohlendampfer zu kommen, und dies auch nur mit Bestechung